Der Predigtext, der vorgeschlagen ist von der Predigtextordnung, steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Ich lese uns den Text. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für Gott wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Gerichts wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Erwartet diesen Tag und lebt so, dass Gott mit seinem Gericht nicht mehr lange warten muss. An diesem Tag werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Es geht in diesem Text um die Wiederkunft Jesu. Eigentlich ein Thema, das nicht so häufig behandelt wird. Und daraus oder dazu drei Gedanken. Der erste, die Wiederkunft Jesu ist Trost. Der zweite Gedanke, die Wiederkunft Jesu hilft uns zur Entscheidung. Und der dritte Gedanke, die Wiederkunft Jesu verändert unseren Lebensstil. Erstens, die Wiederkunft Jesu ist Trost. Ich muss zugeben, bei dem, was beim ersten Hören auf diesen Text bleibt, wirkt der Text nicht tröstlich. Die Himmel werden im Feuer verbrennen und die Elemente zerschmelzen. Es steht ein flammendes Inferno, eine Weltkatastrophe von unvorstellbaren Ausmaßen bevor. Da bleibt offensichtlich nichts. Heute ist Ewigkeitssonntag. Aber gefühlt ist der Tag wie Totensonntag. Wer heute zum Friedhof geht, vorbei an laublosen Bäumen, der fragt sich schon, was geblieben ist von alledem, was einst gewesen ist. Und der eigene Tod? Manchmal helfen wir uns nur so, dass wir einfach nicht daran denken. Sterben tun die anderen. Und wer weiß, was bis dahin noch alles ist. Wir brauchen kein Weltuntergangsszenario. Wenn wir wollten, hätten wir uns ganz schnell selber eins gezimmert. Aber dabei wollen wir ja nicht stehen bleiben. Wie habe ich zuletzt in dem Text gelesen? Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Wir alle. Das ist ein vollmundiges Wort. Aber irgendwie haben wir alle eine Hoffnung. Verlorene werden gerettet sein. Gebundene befreit, Dahinsiechende geheilt, Verirrte nach Hause gebracht und aller Schaden, den der Teufel den Menschen zugeführt hat, wird zurechtgebracht sein. Alles neu. zu schön. Ja, jagen wir da nicht einer Illusion nach? Oder gibt es gute Gründe, darauf zu hoffen? In der Gemeinde, zu der Dagmar, meine Frau und ich, in unserer Jugend gehörten, da betete ein alter Mann immer wieder mal, eigentlich sehr häufig, Herr, komme bald. Da habe ich gedacht, Egoist. Du bist schon alt und du willst nur nicht alleine sterben. Ich habe noch etwas vor mit meiner Freundin. Will heiraten, Kinder zeugen, Familie haben. Ich habe mir die Zukunft ausgemalt. Jetzt bin ich selber alt. Und ich halte mir vor Augen, es gibt gute Gründe zu glauben, dass es eine neue Welt geben wird. Es gibt sie, die guten Gründe. Denn das Neue hat bereits begonnen. Und in Ansätzen können wir es entdecken. Das Neue ist mit Jesus angebrochen. Das haben wir schon gesungen und auch schon gebetet heute. Mit dem Kind in der Krippe, mit seiner Einladung, ihm zu vertrauen, mit der Vergebung der Schuld für alle, die sie ihm überlassen, die Schuld, und sagen, hier, kannst du haben. Und so hat er am Kreuz einen Zugang geschaffen zu Gott. Das ist ja ein sehr eindrucksvolles Bild, das wir da im Neuen Testament lesen, dass mit dem Kreuzestod Jesu im Tempel in Jerusalem der Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach unten durchreißt. Der Zugang ist offen. Der Zugang zu Gott ist geschaffen durch Jesus. Und mit Jesus gibt es die Auferstehungshoffnung. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und zu Pfingsten kam Gott in unsere Herzen. Er steht uns jetzt nicht gegenüber, sondern wenn wir es wollen, dann lebt er in uns. Das ist sein Angebot. In uns. Nicht nur ein Gott, dem wir irgendwas vorwerfen. Du kümmerst dich hier nicht um all die Dinge, die schieflaufen. Nee, der ist in uns. Heißt natürlich dann auch, dass wir selber eine Verantwortung haben. Wer der guten Nachricht von Jesus Christus glaubt, ist von Gott und vor Gott gerecht. Das Neue ist mit Jesus Christus längst schon da, Jesus sei Dank. Aber es ist auch manches beim Alten geblieben. Die Ausbeutung der Armen, die Kriegstreiberei, die Benachteiligung der Schwachen. Und besonders deutlich ist das beim Tod. Noch sterben Menschen. Noch verlieren Kinder ihre Eltern. Eltern auch ihre Kinder. Freunde und Partner einander. Teils nach langer Krankheit, teils plötzlich und unerwartet. Der Tod gehört zur alten Welt. Wir geben uns ja möglicherweise aufgeklärt und sagen, der Tod gehört eben zum Leben dazu. Aber letztlich ist der Tod ein Feind, auch ein Feind Gottes. Und der Tod wird einmal ausgespielt haben. Wann? Dann, wenn der wiederkommt, der den Tod schon einmal besiegt hat, Jesus Christus, der Herr, der Auferstandene. Er kommt einmal wieder, um alle Feinde Gottes zu richten. Und ein Feind Gottes ist der Tod. Dann hat der Tod ausgespielt. Dann wird er sein Reich aufrichten. Das ist der Tag des Herrn. Wir dürfen und sollen Jesus und seinem Wiederkommen Vertrauen schenken. Dann hat auch für uns der Tod nicht das letzte Wort. Zweiter Gedanke. Die Wiederkunft Jesu hilft uns zur Entscheidung. Es ist 2000 Jahre her, dass Jesus hier auf dieser Erde lebte. Wenn er nun wiederkommen wollte, dann kann man sich fragen, warum kommt er denn nicht? Und hinter dieser Frage steht die Vermutung, dass er eh nicht wiederkommt. Das sind die Fragen der Lästerer außerhalb der Gemeinde, aber nicht nur. Das sind auch die Fragen derer in der Gemeinde, und vielleicht hören wir alle dazu, die zweifeln. Hat Gott vergessen zu kommen? Vers 9 antwortet auf diese Frage. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Gottes Grundausrichtung ist Geduld, Gnade, Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Lesen wir im zweiten Buch Mose. Und darum möchte Gott die Umkehr des Sünders von seinem verkehrten Weg und er möchte nicht seinen Tod. Paulus fragt im Römerbrief, das war mal die Jahreslosung von 1975, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Und wir hatten die Jahreslosung ja mal in Gussow an die Bäume gehängt im Wald. Und dann konnte man so einen Waldspaziergang machen, so von einer Jahreslosung zur nächsten. Ich weiß nicht, wie weit das damals ging. Vielleicht bis 2005. So von 1930 an. Und das war so ein bisschen eine Reihe. Man musste nicht extra so im Zickzack laufen und so. Aber eine Jahreslosung, die war aus der Reihe so raus, nach hinten. Und das war die. Davor war ein großer Ameisenhaufen. Also wer sich jetzt so da vorstellen wollte und wollte die Jahreslosung meditieren, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Der wird sich gedacht haben, wer hat sich an das ausgedacht? Ich stehe doch nicht im Ameisenhaufen. Und das sind ja wieder unsere Gedanken. Keine Gnade, keine Güte. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Ich habe mit einer Mitschülerin diese Woche diskutiert, einer ehemaligen Mitschülerin, ich gehe ja nicht mehr zur Schule. Und die sagte dann auch, warum lässt Gott das alles zu? Und ich habe erst später überlegt, man hätte doch ein bisschen, wenn es nicht zu viel verlangt ist, über die Trinität nachdenken können. Gott, Jesus, der Heilige Geist. Du, Gott ist doch nicht nur ein ferner Gott und nicht nur vor 2000 Jahren, der ist doch in deinem Herzen, da kann er sein, da will er sein. Und dann kommt man auf diesen Gedanken, da bin ich ja selber mitverantwortlich. Kann ich immer sagen, warum lässt Gott das zu? Und man kann auch sagen, weißt du, geh so einkaufen, denke, ist das nicht alles wunderbar? Meine Preise sind ein bisschen gestiegen, haben wir alle gemerkt. Aber man kann sich zu essen kaufen. Man lebt hier im Frieden. Gäbe es nicht tausend Gründe zu sagen, lieber Gott, hab Dank, dass das so ist? Muss man nicht ein Alibi suchen, dass woanders jetzt gerade die und diese Katastrophe ist? Oder vielleicht habe ich auch Anteil daran? Sondern einfach mal das wahrnehmen, was Grund zum Danken ist. Dank. Gott ist ein guter Gott, Gott ist gut. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, steht im Timotheusbrief. Und weil Gott das will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie von Gottes Güte zur Umkehr getrieben werden, deswegen ist sein Gericht aber nicht hinfällig. Dieser Tag des Gerichts wird kommen. Ich saß einmal in einem Novembertag, nicht in unserer Gemeinde, sondern in der Gemeinde der Mormonen. Bin da mal hingegangen. Und die haben diskutiert über die Zeichen, die das Wiederkommen Jesu einläuten oder zeigen. Und dann haben sie 11 Zeichen aufgezählt. Und dann haben sie verhandelt, ob man nicht wissen könnte, wann Jesus wiederkommt. Kann man das wissen, wann Jesus wiederkommt? Also ab und zu höre ich mal, dass dann welche sagen, also nicht, man weiß nicht Tag noch Stunde, aber das Jahr könnte man ja wissen. Aber das finde ich auch ein bisschen spitz. Meistens sind die Leute über 90, die das so sagen. Und dann sagte einer von den Mormonen, aber er kommt wie der Dieb in der Nacht. Plötzlich und überraschend und nicht ausrechenbar. Das kannst du nicht ausrechnen. Pastor Wilhelm Busch, der ist, glaube ich, hier in Mecklenburg irgendwo gestorben, mal bei einer Dienstreise, hat viele Bücher geschrieben, also schöne Urlaubslektüre. Der schrieb, in der Zeit des Dritten Reiches saßen wir in einer Sitzung, unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch und auf einmal sprang die Tür auf und ein paar Männer erschienen und riefen streng, geheime Staatspolizei, alle aufstehen. Und an die Wand stellen. Alle Papiere und Mappen liegen lassen. Da hätte manch einer doch gerne dies oder jenes noch versteckt oder geordnet. Aber das ging nicht mehr. Und dann sagt Wilhelm Busch weiter, so wird die Wiederkunft von Jesus sein. Lasst uns doch noch heute unser Leben ordnen. Lasst uns Frieden machen, wo Streit ist. Das war davon auch ein Gedanke im Gebet. Nicht nur dran denken, sondern auch tun. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns wachen und im Licht wandeln. Dann wird uns sein Licht nicht erschrecken. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Jesus kommt wieder. Er hat es nicht verdient, dass wir die Entscheidungen, die unser Verhältnis zu ihm regeln, auf die lange Bank schieben. Lasst uns Entscheidungen für Jesus treffen. Nicht aus Angst vor dem Feuer, sondern aus der Betroffenheit darüber, dass er so gut zu uns ist. Uns kann nur zu empfehlen sein, die Zeit auszunutzen, die wir haben. Die besten Entscheidungen im Leben kann man übrigens nie früh genug treffen. Dritter und letzter Gedanke, die Wiederkunft Jesu verändert unseren Lebensstil. Und nun sind die angesprochen, wir, die wir längst auf dem Weg sind. Was vor Gott zählt, sind nicht unsere guten Werke. Die werden dem Feuer zum Opfer fallen. Was vor Gott zählt, ist, ob wir Jesus glauben, ob wir ihm vertrauen. Und dann ist das so ein Mechanismus, kann man fast sagen, wie wir das vorhin auch in einem Lied gesungen haben, mit dem Weinstock und den Reben. Wenn wir vertrauen, und so wie die Reben am Weinstock sind, der Weinstock versorgt die Reben. Und dann steht ja auch da, dass die Frucht des Geistes folgendes ist. Und dann wird aufgezählt, Liebe, Frieden, Freude und Zufriedenheit und Geduld. Das müsste mir helfen, jetzt kriege ich auch nicht alles zusammen. Das wächst dann. Dieser, unser Glaube, schlägt sich in unserem Lebensstil nieder. Der Glaube prägt den Wandel. Und in unserem Wandel wird unsere Beziehung zu Gott konkret, da wird sie ablesbar. Da merken andere auch, naja, der ist irgendwie, vielleicht hat er eine kleine Scheibe, aber irgendwie niedlich, nachahmenswert oder wie auch immer. Oder sie, also ich meine ja nicht mich, ich meine ja uns alle, falls wir auf dem Weg sind. In Vers 11 lesen wir: Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, dann müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Werdet nicht müde zu beten und vor allem lasst nicht nach, einander zu lieben. Also nicht lässig darin sein. Ein christlicher Lebensstil ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung treffen wir. Auch wenn wir sie nicht treffen, treffen wir eine Entscheidung. Erwartet diesen Tag und lebt so, dass Gott mit seinem Gericht nicht mehr lange warten muss. Man könnte ja sagen, ich will ja gar nicht, dass jetzt Gott wieder, dass Jesus wiederkommt. Dann mache ich mal nichts. Da kann er noch nicht kommen, weil er immer so barmherzig sein will. Das wäre auch ein kurioser Gedanke. Sondern dass wir uns darauf freuen, dann wird Gerechtigkeit sein und dann wird der Glaube ein Ende haben und das Schauen beginnen. Das ist die Perspektive.